Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe. Wow!
Hier ist Grundlos gute Laune Spezial. Heute geht es um unsere Verfassung. Und damit meine ich nicht eure Work-Life-Balance, sondern das Grundgesetz. Tobias Mann und Philipp Simon lesen gemeinsam mit und für euch in jeder Folge einen oder mehrere Artikel und reden drüber. Und ihr seid live dabei. Wenn das nicht beim Einschlafen hilft. Und hier sind die Guardians of the Grundgesetz, Tobias Mann und Philipp Simon.
Tja, vielen Dank. Ja, tatsächlich heute eine Spezialfolge. Ich bin jetzt aufgeregt.
Ja, wir haben uns ein großes Projekt vorgenommen.
Ja, wir als große Fans der Demokratie, das sagen wir ja immer wieder, dass wir wirklich, wir haben auch T-Shirts und Poster. Wir sind große Fans der Demokratie, auch ein Starschnitt, an dem wir gerade arbeiten. Und wir möchten.
Und Tobi hat übrigens auch Poster-Starschnitte von Julia Klöckner im Schlafzimmer hängen. Das darf man auch nicht vergessen.
Sind böse
so
Fake
ein Freund News. Der Demokratie ist er.
Ob das Verleumdung ist? Also, auf jeden Fall wollen wir jetzt in unregelmäßigen Abständen solche Sonderfolgen wie heute veröffentlichen, wo wir die Artikel des Grundgesetzes, wie eben schon gesagt, nach und nach durchgehen und dann auch das Ganze inhaltlich besprechen, wir zwei.
Ja, ne? Wir wollen das Grundgesetz ein bisschen verstehen, nochmal eintauchen in diese Welt und gucken und uns mit diesem wunderschönen Grundgesetz einfach so lange beschäftigen, wie wir es noch haben.
Und vor allem sehen wir es als unsere Aufgabe an, in Zeiten, wo das Grundgesetz in Gefahr ist, wo die Demokratie in Gefahr ist, genau dafür ein Verständnis zu wecken, wie toll das ist, was sich da die Väter und Mütter des Grundgesetzes ausgedacht haben. Und du kannst zur Geschichte, glaube ich, ein bisschen was sagen, Philipp, oder?
Ja, absolut. Denn das Grundgesetz ist ja in einer Zeit entstanden, in der man das Gefühl hatte, dass man die Deutschen so ein bisschen auch vor sich selbst schützen muss.
Ja.
Es gab also damals einen Grund für dieses Gesetz und deshalb ja auch der Name Grundgesetz.
Das, was einige Parteien oder in einigen Parteien als Vogelschiss der Geschichte auch bezeichnet worden
Richtig.
Ist.
Richtig. Ja. Und das Grundgesetz entstand nach dem Krieg. Gut, nach dem Krieg ist natürlich in der deutschen Geschichte jetzt nicht so eine super Definition, weil eigentlich waren die Deutschen ja von Karl dem Großen bis 1945 eigentlich ständig mit irgendwem im Krieg. Deshalb genauer gesagt, es ging los nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir erinnern uns, Deutschland nach 1945, da ging ja erstmal gar nicht mehr so viel. Du als Augenzeuge, wie sah es damals in Mainz aus?
Ja, wenn man Herrn Wadefuhl glauben soll, so ähnlich wie in Syrien heute.
Ja, stimmt.
Also es war
schön, ja, dass du auch an dieses Zitat von unserem Insta-Kollegen Wadefuhl nochmal erinnerst.
Ja. Na, aber es waren natürlich schlimme Zeiten, Wiederaufbau und ja, und dann ist dann die Bundesrepublik, wie wir sie heute kennen, daraus erwachsen.
Genau, denn das Grundgesetz geht zurück auf die drei westlichen Besatzungsmächte, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich und Frankreich. Die Alliierten haben nämlich 1948 zu den Westdeutschen gesagt, mehr zu fressen können wir euch nicht schenken, Kohle zum Heizen könnt ihr nicht bezahlen, dann baut euch doch wenigstens eine Verfassung, damit ihr nicht wieder auf dumme Gedanken kommt. Also trafen sich damals Vertreter aus 11 Landtagen an Adenauers Kamin auf dem Fässchen Feuerzangenbowle und haben eine Verfassung geklöppelt. So, Verfassung wollte man das damals allerdings nicht nennen, weil die Brüder und Schwestern in der sowjetischen Besatzungszone, die durften ja nie mitmachen. Und deshalb haben unsere Gründerväter gesagt, wir nennen das jetzt erstmal provisorisch Grundgesetz, bis der Ossi wieder mitspielen darf. Und da das mit der Wiedervereinigung ja bis heute nicht wirklich geklappt hat, heißt das Ding folgerichtig auch immer noch Grundgesetz. Weil viele ja immer sagen, wir haben gar keine Verfassung.
Ja, das hört man immer wieder.
Genau, das ist der Hintergrund. Man hat es damals gemacht, weil er gesagt hat, wir machen das Grundgesetz, nennen es Grundgesetz und warten, bis unsere Brüder und Schwestern im Osten wieder dazugehören.
Nichtsdestotrotz hat es die Funktion einer Verfassung.
Absolut.
Ja.
Für die letzten Zweifler.
Ja.
So, und am 23. Mai 1949 haben dann alle 11 Länderparlamente darüber abgestimmt und das Grundgesetz angenommen. Also alle bis auf die Bayern. Na klar, die waren natürlich dagegen, wirklich wahr. Die sind im Prinzip bis heute auch ein grundgesetzfreier Raum, kann man sagen. Die Bayern erkennen letztendlich nur ein Gesetz an und das ist das Reinheitsgebot. Nur mit dem Unterschied, dass die CSU das Reinheitsgebot inzwischen auch nicht mehr nur auf Bier beschränken will. Aber das ist ein anderes Thema. Denn Adenauer wusste schon damals über die Bayern, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht den gleichen Horizont. So, jetzt hatte ich nämlich mal Söder Zitat. Schon. Ja, da kannte der damals den Söder schon, der Adenauer.
Bayern bleibt Bayern.
Und so wurde das Grundgesetz zu unserem Lexikon der Demokratie. Es steht im Schrank und staubt vor sich hin. Und dabei bietet das Grundgesetz unglaublich viel. Es soll die Freiheit der Bürger rechtlich fixieren und die staatliche Grundordnung regeln. Und wir möchten euch in diesen Spezialausgaben von Grundlos Gute Laune wieder für diesen alten Schmöker begeistern und gemeinsam mit euch auf den emotionalen Wellen juristischer Sprache surfen und zeigen, das Grundgesetz ist hot shit.
Und jetzt müssen wir nochmal ein bisschen ganz in die Praxis reingehen. Man kann sich das Grundgesetz sehr, sehr schnell organisieren, ne?
Ja.
Also es ist kein großer Akt. Du kannst es dir, glaube ich, kostenlos bestellen. Als gedrucktes,
du kannst es dir bei der Bundeszentrale für politische Bildung oder auf der Seite vom Bundestag kann sich jeder ein kostenloses Grundgesetz bestellen. Das wird nach Hause geschickt. Oder man kann es sich einfach auch runterladen im Internet als PDF.
Den Link können wir nochmal in die Shownotes packen, wie man es in den hippen Podcasts immer sagt. Das packen wir in die Shownotes.
So, und bist du schon ein bisschen aufgeregt?
Ich bin total aufgeregt, weil das ist ja für uns komplettes Neuland, was wir hier jetzt gerade machen. Aber ich freue mich auf diese Reise mit dir.
Hast du es denn schon mal komplett gelesen?
Komplett nicht, nein. Aber ich habe schon öfter reingeschaut, nachgelesen, nachgeguckt. Ist ja nicht ganz unwichtig, auch für unsere Arbeit als Kabarettistinnen und Kabarettisten, dass wir ab und zu mal auch das Grundgesetz uns zur Hand nehmen.
Ich habe es ja vor vielen Jahren mal einmal komplett eingelesen und auch als Hörbuch veröffentlicht.
Hast du es auch mal aufgeführt?
Ja, das Programm Meisenhorst war ja im Prinzip eine Ode an das Grundgesetz. Aber da waren nicht alle 146 Artikel drin.
Und da können wir aber ganz nonchalant nochmal verweisen auf das Programm Meisenhorst, das abrufbar ist auf diversen Streamingdiensten.
Sehr gerne. So, jetzt reicht's aber mit Werbung. Jetzt geht's ums Grundgesetz.
Ja.
146 Artikel haben wir vor uns. Ich als alter Grundgesetzhase, der es also schon mehrfach gelesen hat, sage, am Anfang wird's uns noch relativ leicht fallen. Ja, Grundrechte, das sind alles Sachen, da können wir zwei linksgrün Versifften in Erinnerungen schwelgen, Emotionen hochkochen. Hinten bei der Finanzierung, so, da wird's dann mal richtig spannend. Aber ich find's ja gut, dass wir ein bisschen einfach einsteigen. So, und dann steigen wir jetzt voller Tatendrang ins Grundgesetz ein. Und, lieber Tobi, dann lies doch einmal die Präambel für uns alle.
Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk.
Wunderbar. Ich glaube, da gibt's wenig zu diskutieren, oder? Das würden wir, also ich sag mal, solange du jetzt kein überzeugter Reichsbürger bist, würdest du es unterschreiben so?
Ja, also klar, so eine Präambel soll ja auch mehr oder minder schon laut Namen einführen in so einen.
Genau, aber da sind, wie gesagt, die Reichsbürger sind an der Stelle ja schon draußen.
Die sind nicht erwähnt.
Nee, das wäre schön. Genau, das wäre toll gewesen, wenn wir die Reichsbürger auch direkt in der Präambel Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Reichsbürger sind ausdrücklich nicht gemeint.
Du, wir haben nochmal über diesen König gesprochen, der sich als König von Deutschland sieht, der sein eigenes
Rio
König.
Reiser.
Nein. Egal, also auf jeden Fall, die sind nicht drin in der Präambel.
Also wir halten nicht nur uns fest, sondern wir halten grundsätzlich fest, Präambel, können wir uns drauf einigen. Dann starten wir ein mit den Grundrechten. Das ist der erste große Haufen, hätte ich fast gesagt, der jetzt auf uns zukommt. Und ich würde dann jetzt einmal den Artikel 1 vorlesen und dann sprechen wir danach über unsere Gefühle. Artikel 1. Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
Das Interessanteste bei diesem Artikel, und das muss man mal hervorheben, ist, da ist nicht die Rede von die Würde der Deutschen oder des Deutschen, sondern des Menschen. Also es wird immer wieder von Menschen gesprochen, unveräußerliche Menschenrechte, und das muss man eigentlich viel mehr nach vorne bringen in vielen Diskussionen, die heute geführt werden. Weil ja die Debatte mittlerweile auch gerade im sehr rechten Bereich eben da Unterschiede machen möchte. Aber nein, es ist die Würde des Menschen.
Ja, und das finde ich schon so spannend, dass man eigentlich bei Artikel 1 des Grundgesetzes, wo man eigentlich sagen würde, Leute, das ist quasi das Minimum, das ist das Mindestmaß.
Die Baseline.
Das ist die Baseline, dass wir die heute schon verhandeln müssen.
Umso wichtiger ist es, sich das immer wieder vor Augen zu führen, wie das nämlich da formuliert ist, wie das damals schon formuliert wurde und was für eigentlich einen Ewigkeitsanspruch das auch hat, die Würde des Menschen. Unabhängig, wie er aussieht, von woher er kommt, wen er liebt, wie er lebt, die Würde ist unantastbar.
Und würdest du an der Stelle sogar schon sagen, dass die zum Teil rechtswidrigen Abschiebungen und Rückführungen, die der Drohbrind jetzt an den Grenzen macht, die mit EU-Recht nicht klar zu vereinen sind die nicht eigentlich schon ein Verstoß gegen den ersten Absatz aus dem Artikel 1? Also die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Zählt zu aller staatlicher Gewalt nicht auch ein Dobrindt?
Ja, selbstverständlich. Und im Prinzip auch hier Punkt 3, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Also das heißt, dieser Artikel, wo die Würde geschützt werden soll, eines jeden Menschen, der bindet Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Insofern müsste man viele Entscheidungen, die da heute getroffen werden, viel mehr einfach auch mit diesem Artikel 1 in Verbindung bringen, diese Diskussion viel deutlicher führen, weil da gehen ganz schnell die Argumente aus, weil hier steht's ganz klar.
Und dann auch nochmal Absatz 2 an der Stelle. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
Ja, also viel deutlicher kann man es eigentlich nie sagen.
Aber ist es nicht lustig, dass ausgerechnet die Union, die ja immer auf Recht und Ordnung pocht, offensichtlich schon bei Artikel 1 des Grundgesetzes einen relativ lockeren Umgang gefunden hat?
Ja gut, ich erinnere mich an Jens Spahn, der ja auch, es wäre im Zusammenhang mit den Flüchtlingskonventionen gewesen oder sowas, wo er dann so sinngemäß sagte, also ich paraphrasiere, ja, also das ist ja in der Zeit entstanden, wo sich bestimmte Fragen gar nicht gestellt haben, da muss man vielleicht heute nochmal die Frage stellen, ob das noch so geht, ob man das noch so machen kann. Ja, und wenn wir damit anfangen, dann geben wir uns aber auf echt dünnes Eis.
Und es ist natürlich auch so eine schöne innere Einstellung zu sagen, ja, also damals, da waren wir alle auf Kuscheln aus, wir hatten ja auch noch ein bisschen schlechtes Gewissen, da konnte ja noch keiner wissen, dass uns hier Ausländer die Hütte einrennen. Gesetze braucht man quasi nur so lange, oder man hält sich nur so lange an die Gesetze, wie sie einen nicht stören.
Solange es nicht nervt, können wir uns da immer schön dran halten. Ja, aber eigentlich ist ja das Entscheidende, oder das ist ja so der Lackmustest für eine Zivilisation oder für den Zustand einer Gesellschaft, wenn man auch dann, wenn es unbequem wird, sagt, ja okay, das ist natürlich jetzt etwas, da müssen wir gucken, wie wir mit umgehen, aber letztlich haben wir uns diese Regel gesetzt und wir müssen jetzt gucken, wie wir zumindest diese Baseline auch weiterhin sichern können.
Besser hätte man es nicht formulieren können. Wir halten fest, Artikel 1, eigentlich glasklar, aber schon eine riesen Diskussionsgrundlage. Lass uns doch trotzdem mal rübergleiten zu Artikel 2.
Artikel 2, persönliche Freiheitsrechte. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Schon wieder eine Diskussionsgrundlage.
Ja, das mit der freien Entfaltung.
Also Absatz 1, Artikel 2, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, muss man sagen, dadurch ist natürlich jetzt auch die komische Art von Jens Spahn geschützt.
Ja, das stimmt. Also wir müssen einen Jens Spahn ertragen.
Also man muss sagen, Jens Spahn ist letztendlich, auch wenn er selber das Grundgesetz für andere Menschen in Frage stellend, ist die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, also dieses, sagen wir mal, politisch schwierige Verhalten, um es mal freundlich zu formulieren, ist geschützt.
Naja, solange es nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sitzengesetz verstößt oder die Rechte anderer verletzt. Ja, also im Grunde ist das ja, um jetzt mal wieder ein bisschen den Intellektuellen raushängen zu lassen.
Mach mal bitte, mach mal, versuch's mal.
Dass die persönliche Freiheit letztlich da endet, wo die Freiheit des Nächsten eingeschränkt wird.
Natürlich.
Und deswegen, ja, wir müssen einen Jens Spahn ertragen, aber auch halt nur bis zu dem Punkt, wo seine Entfaltung die Freiheit und die Menschenwürde anderer einschränkt.
Also könnte man sagen, sein Maskenkaufrausch ist nicht durch Artikel 2 des Grundgesetzes gedeckt.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
So, Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Da steckt ja auch wieder jeder mit drin. Also da geht's explizit wieder nicht nur um deutsche Staatsbürger, sondern um alle.
Ja.
Wenn also jetzt jemand kommt und sagt, mein Leben und meine körperliche Unversehrtheit ist im Nachbarland in großer Gefahr, dann gilt das deutsche Grundgesetz auch für diesen Menschen.
Weil, und das müssen wir, glaube ich, immer wieder betonen, nichts unterschieden wird, um was für eine Staatsangehörigkeit es da geht.
Aber trotzdem hat man sich damals schon eine kleine Hintertür aufgemacht, denn das ist der zweite Teil des Absatzes. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Ich vermute mal, da geht es natürlich auch darum, dass es ein Gewaltmonopol des Staates gibt. Das wird wahrscheinlich da mitschwingen, dass da bestimmte Rechte auch manchmal durchgesetzt werden müssen und bei der Durchsetzung gewisser Regelungen auch körperliche Unversehrtheit verletzt werden könnte. Das wird wahrscheinlich dahinter stecken. Aber da wirst du mir als Spezialist fürs Grundgesetz mehr zu sagen.
Ich dachte, als Spezialist für persönliche Freiheitsrechte.
Ja, und
die Freiheit nehme ich mir.
Ja.
Nee, genau so ist es. Aber auch da geht's letztendlich wieder um die Entfaltung der Persönlichkeit, um die...
Aber jetzt frage ich dich mal, du hast dich ja, glaube ich, in deiner künstlerischen Laufbahn auch mehr mit dem Grundgesetz noch und genauer beschäftigt. Wenn hier jetzt steht, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden, ist das natürlich auch so ein bisschen, kann das nicht juristisch schwammig rüberkommen?
Absolut. Und das wird uns im Laufe dieser Spezialfolgen und im Laufe des Grundgesetzlesens noch viel häufiger vorkommen. Es ist auch ein ganz beliebter Satz, den werden wir ganz oft hören, im Grundgesetz ist nach hinten raus, näheres regeln Bundesgesetze. Ist also, hier haben wir eine große Überschrift, klingt richtig Töfte, der Kleingedruckte müsst ihr nochmal genauer nachgucken.
Also wie wenn die Inhaltsliste auf Lebensmitteln, wenn da so ein Sternchen dran ist und sagt, gucken Sie mal auf unserer Website, was sonst noch so drin ist.
Ja, hier vorne bei den Grundrechten geht's natürlich aber an der Stelle dann natürlich auch um kriminelles Verhalten, andere Sachen. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, klar, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze.
Ja, sonst könnte man keine Gefängnisse betreiben.
Richtig, sonst wäre die Wirtschaft in Deutschland ja komplett am Arsch. Und das kann ja nur auch keiner mehr wollen. So, das wäre Artikel 2. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu Artikel 3, oder?
Gerne, du bist dran.
Artikel 3, Gleichheit vor dem Gesetz. Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Sag mal, mit der Gleichberechtigung von Frauen, dass der Staat das fördert, warum ist das in der Politik noch nicht so richtig angekommen?
Ja, weil ganz ehrlich, da zitiere ich natürlich Friedrich Merz, wir tun den Frauen damit doch auch keinen Gefallen. Aber es, auch das ist doch wieder auch so eine Absurdität, oder? Man hat wirklich auch hier wieder, es ist der dritte Artikel im Grundgesetz. Also man muss, das ist alles noch auf der ersten Seite.
Genau, muss gar nicht lang lesen.
Nee, und wir scheitern schon tutto completo. Und ja, da steckt eben zum Beispiel auch gerade aktuell diese ganze Diskussion über Teilzeit, steckt da ja auch mit drin. Also es sind eben häufig die Frauen in Teilzeit. Und exakt, warum sind sie? Also und all diese Chancen werden ja bewusst nicht geschaffen.
Klar, es gibt eine strukturelle Benachteiligung nach wie vor, die immer noch nicht politisch angegangen wird, mit beherzt und wirklich mit Durchsetzungskraft. Und eigentlich steht es hier in Artikel 3. Das sind ja alles Hausaufgaben. Eigentlich sind das politische Hausaufgaben, die wir hier verlesen. Ja. Das muss immer so, für jede demokratische Partei sollte das die Basis des Handelns sein. Und jede Entscheidung, die man trifft, bei den Kontroversen sogar noch mehr als bei den nicht ganz so Kontroversen, sollte man immer auch abklopfen, ist das, was ich da vorschlage, vereinbar mit diesem fundamentalen Werk, das wir uns da als Grundgesetz gelegt haben.
Und wenn das alle tun würden, da hätten wir einen Haufen von Diskussionen, hätten wir überhaupt nicht.
Richtig.
Auch diese ganzen AfD-Diskussionen könnte man eigentlich wunderbar beenden mit den Worten, ist im Grundgesetz klar geregelt, ist für uns überhaupt kein Thema.
Ja, und vor allem da wird ja auch ganz klar, warum die AfD eine verfassungsfeindliche Partei ist, weil sie eben diese Deutschtümelei betreibt, auch in ihrer Politik. Wo eben ein Unterschied gemacht wird, politisch, zwischen deutschen Menschen und anderen Menschen. Da liegt ja der Hase ganz besonders im braunen Pfeffer.
Ja.
Gibt's braunen Pfeffer? Als Sprachbild lasse ich das jetzt einfach mal so
stehen. Wir lassen es mal stehen, aber ja, wir wissen ja, was du meinst.
Ja.
Also ich finde diesen Punkt wirklich, ich wiederhole das jetzt nochmal, aber ich finde diesen Punkt, dass sich alle Parteien eigentlich, wir können uns eigentlich diese ganzen Entbürokratisierungsdiskussionen, diese ganzen Gesetzesdiskussionen, die wir im Moment im Bund auch haben, können wir uns eigentlich erstmal alle sparen und sagen, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr im Bundestag, gehen wir mal Stück für Stück alles nach den Standards im Grundgesetz durch.
Ja, die Frage ist, das müsste ja eigentlich schon viel vorher passieren. Also jetzt ist ja Arbeit. Also jetzt müsste man sich ja wirklich nochmal rückblickend und retrospektiv hinsetzen und es abklopfen. Aber wenn man grundsätzlich, ich frage mich, also ich bin kein Politiker. Man müsste mal mit Politikerinnen und Politikern sprechen, ob das Grundgesetz für sie persönlich in der direkten täglichen Arbeit, bei Dingen, die sie entscheiden, Entwürfen, die sie vorlegen, Gesetzesvorschlägen, die unterbreitet werden, ob sie da wirklich erstmal das Grundgesetz zu Rate ziehen, bevor sie da was raushauen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil das ist ja wirklich, in jedem Beruf gibt es ja so ein Regelwerk. Ja, oder in vielen Berufen gibt es so, eine Firma setzt sich selber eine Philosophie oder was auch immer. Und man hat so seine eigenen Werte. Und das Grundgesetz ist jetzt so ein festgelegter Wert für das politische Schaffen. Und da würde es mich wirklich interessieren, spielt das noch in der alltäglichen politischen Arbeit die Rolle, die es spielen müsste?
Ich befürchte, dass für viele das Grundgesetz inzwischen auch eher eine Floskel ist. Auch einer der Gründe, warum ich ja immer wieder Lust hatte, das Grundgesetz auch zu lesen, beziehungsweise vorzulesen oder jetzt auch mit dir. Weil ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten so gut tut und auch so sinnvoll ist, das Grundgesetz wieder viel mehr ins Bewusstsein der Leute zu holen und vielleicht auch in der politischen Diskussion Politiker wieder viel öfter aufs Grundgesetz festzunageln. Also wenn in dieser ganzen Remigrationsdebatte der AfD wieder jemand sagt, also wir werden dann nicht nur die Ausreisepflichtigen rausschicken, sondern das betrifft dann auch alle, die sich hier irgendwie nicht assimiliert haben oder was auch immer. Und da kann man ja dann konkret sagen, okay, dann erklärt mir doch mal bitte an dieser Stelle, wie ihr das in Bezug auf Artikel 1 und auf Artikel 3 handhaben wollt.
Ja. Also weil da wird es nämlich total konkret, man hat immer so bei Gesetzestexten so das Gefühl, ja, das ist alles sehr theoretisch und so weit weg von der Praxis. Aber jetzt nehmen wir mal hier Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und da haben wir ja genau diese Problematik gerade mit Erbschaften, was wir gerade diskutieren. Ja,
ja.
Erbschaftssteuer. Das ist ja genau das, wo auch das Verfassungsgericht ja wohl noch ein Urteil bzw. ein Spruch aussteht, wie sich's damit verhält mit dem Gleichheitsgebot, dass alle Menschen gleich behandelt werden und es ja die Zahlen sind ja da. Die Fakten liegen ja so dermaßen deutlich auf dem Tisch, dass sich eigentlich alle Diskussionen, die wir gerade führen, und ja, das ist leistungsfeindlich, und was machen wir da mit diesem erarbeiteten Kapital, das geht doch nicht, können wir doch nicht machen. Leute, das ist eine massive Ungleichbehandlung, ja, die da stattfindet. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Artikel 3, Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, hört, ist nicht erfüllt.
Genau, könntest du sofort die komplette Erbschafts- und Vermögensteuer-Diskussion beenden.
Ende.
Ist sofort erledigt,
Schluss.
Weil da steht's.
Lanz vorbei. Sendung Lanz nach 2 Minuten vorbei.
Erledigt. Wir haben's, Absatz 3, da steht's. Worüber diskutieren wir?
Ja. Es ist verrückt. Warum lesen die das? Philipp, haben die von dem Grundgesetz schon mal gehört?
Ich freue mich, dass du bei Artikel 3 schon das Feuer aufgenommen hast.
Da glüht schon in mir. Ja. Also guck, was wir alles besprochen haben, es geht um Gleichberechtigung. Das sind Themen, die sind total nah dran an uns allen. Das sind alltägliche Themen.
Ja. Und es steht ja auch, der konkrete Auftrag an die Politik steht ja auch in dem Absatz 2 nochmal drin und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Ja,
da gibt es also den konkreten Auftrag für den kompletten Staatsapparat, darauf hinzuwirken, dass diese Nachteile verschwinden.
Ja, du hast recht, es ist sogar eine Handlungsanweisung.
Ist ganz klar formuliert. Ja. Und wir diskutieren aber immer noch über Lifestyle-Teilzeit und warum gehen Leute für 500 Euro arbeiten, wenn sie auch 2000 kriegen könnten, über so völlig absurde Diskussionen.
Ja, und vor allem, es wird ja immer versucht, auch so Gruppen gegeneinander auszuspielen. Das ist ja auch ein gerne benutzter politischer Kunstgriff. Ja, oder naja, ist das Kunst, ich weiß nicht, aber du weißt, was ich meine, dass man einfach Feindbilder aufbaut, dass man so Sündenböcke aufbaut, dass er sagt, die sind so und die sind so und dass auch diese Unterschiede immer herausgearbeitet werden, das ist ja auch nicht konform mit dem, wie das hier formuliert ist.
Aber jetzt mache ich mal das Zünglein an der Waage.
Oh,
die Schlange K aus dem Dschungelbuch. Mhm. Werden AfD-Politiker in Deutschland aufgrund ihrer politischen Anschauung benachteiligt?
Ja gut, da ist das Thema natürlich die wehrhafte Demokratie. Auch dafür gibt es ja eine Grundlage, dass man nicht den Intoleranten gegenüber so viel Toleranz entgegenbringen sollte, dass sie die Toleranz als solches zerstören.
Ja, ja, aber trotzdem gilt ja noch Artikel 3.
Das ist richtig. Aber
also müssen wir uns als Demokraten an der Stelle kritisch hinterfragen und sagen, okay, ab wann beginnt eigentlich eine, sagen wir mal, Benachteiligung aufgrund einer politischen Anschauung?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also nicht legitim, aber das haben wir beide ja auch immer wieder gesagt, ist Gewalt. Das heißt also, wenn AfD-Politikerinnen und Politiker fürchten müssen um Leib und Leben, dann ist das etwas, was man als Demokrat, als Freund des Grundgesetzes auch nicht gutheißen kann. Also es legitimiert nicht, Gewalt auszuüben gegen AfD-Politikerinnen und Politiker. Das ist falsch, das ist grundsätzlich falsch. Aber die politische Bekämpfung einer Partei, die antidemokratische Tendenzen aufzeigt und die Demokratie schleifen will und ebenso das Grundgesetz auch stellenweise ignoriert, die Arbeit dagegen halte ich legitim und absolut konform mit dem, was das Grundgesetz uns vorgibt.
Und neben diesem Aspekt ist übrigens auch noch ein Aspekt, dass ich sage, wenn niemand darf wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft benachteiligt werden, ist auch in unserer Gesellschaft immer noch ein Riesenthema. Wir hatten vor einiger Zeit den Prozess der Frau, die gegen einen, ich glaube, gegen einen Makler oder Vermieter geklagt hat, weil sie keinen Besichtigungstermin aufgrund ihres Nachnamens oder ihres Namens bekommen hat.
Ja, der Fall war ja ganz spannend. Sie hat ja mehrere Anfragen gestellt.
Genau.
Mit, ich sag mal jetzt, ausländisch klingenden Namen und dann hat sie, glaube ich,
mit Gerda ihrem Schmidt. Echten Namen und einen Kartoffelnamen. Und
Gerda Schmidt irgendwas, genau.
Richtig.
Und auf einmal die Gerda Schmidt hat dann tatsächlich einen Besichtigungstermin bekommen.
Und sie hat vor Gericht dann auch Recht bekommen.
Was nicht heißt, dass es nicht auch noch Vertragsfreiheit gibt. Also du kannst tatsächlich ja immer noch entscheiden, mit wem du einen Vertrag eingehst. Aber zumindest das hat das Gericht festgelegt. Also wenn du schon gar nicht die Chance bekommst, dich vorzustellen, dir das anzuschauen, dann liegt eine Benachteiligung vor. Auch hier wieder ein ganz praktisches Ding, wo man sieht, wie das, was wir uns da als Grundgesetz gegeben haben, im Alltäglichen eine Bedeutung hat.
Und der letzte Satz ist, finde ich, in dem Absatz 3 auch noch ganz entscheidend, dass es niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Auch das ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Riesenthema. Und auch da sind wir in den letzten Jahren nicht wirklich oder letzten Jahrzehnten auch an vielen Stellen nicht wirklich weitergekommen. Es gab vor kurzem die großen Berichte noch über das, was in Behindertenwerkstätten gefertigt wird, wie die Leute teilweise bezahlt werden, welche Betriebe da fertigen lassen und wie die Kosten dann noch abschreiben können bzw. abrechnen können. Also auch da ist noch ein riesen Haufen Arbeit und ich sag mal, da reden wir noch gar nicht darüber, wie man Orte für Menschen mit Behinderung zugänglich macht.
Ja, aber da wirklich in diesem vermeintlich kleinen Bereich, wenn es um die Rampe für Rollstuhlfahrer geht, da fängt genau das an. Also da muss man genau drauf achten, weil das ist ja eine Benachteiligung, wenn ich keinen Zugang habe zu bestimmten Veranstaltungen, zu bestimmten Gebäuden. Das heißt, deswegen ist es ja so wichtig, dass da einfach auch so gebaut wird, dass eben auch Menschen, die auf Rollstuhl angewiesen sind, dass die da das alles erreichen können. Ja, auch hier festgelegt im Grundgesetz.
Wir halten also fest, in den ersten drei Artikeln des Grundgesetzes steckt eigentlich für eine amtierende Regierung schon genügend Arbeit für eine komplette Legislaturperiode. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Die haben genug zu tun, wenn sie sich einfach mal dieses Büchlein vor die Brust nehmen.
So, vielleicht hört es ja einer von denen und die nehmen sich das zu Herzen. Und den nächsten Arbeitsauftrag für die amtierende Regierung gibt's dann in unserer nächsten Folge von Grundlos Gute Laune Spezial, das Grundgesetz. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken an hallo@grundlosgutelaune.de. Wir freuen uns immer über Feedback oder aber
ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken an speakpipe.com/ggl. Da geht dann so ein Fenster auf, könnt ihr auf Record drücken und was einfach dann da erzählen, sagen. Und das kommt dann auch zu uns.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Das war Folge 1 des Grundlos Gute Laune Grundgesetz Spezials mit Tobias Mann und Philipp Simon. Nächste Woche kommt wieder eine reguläre Folge, live aus dem Pantheon Theater in Bonn. Bleibt stabil, ihr Restdemokraten.